Ich freue mich, mit euch zusammen in Gottes Wort reinschauen zu dürfen. Es ist ein großes Privileg, dass wir das tun dürfen und zusammen die Bibel aufschlagen. Und deshalb lasst uns gemeinsam Markus Kapitel 2 aufschlagen. Die Verse 13 bis 17 möchte ich gern lesen. Markus Evangelium, Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. Markus 2, Verse 13 bis 17 möchte ich lesen und dann noch beten. Und er ging wieder hinaus an den See, und die ganze Volksmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpäus, am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschieht, dass er in seinem Haus zu Tisch lag, und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele, und sie folgten ihm nach. Und als die Schriftgelehrten der Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, mit den Zöllnern und Sündern isst er? Und Jesus hörte es und spricht zu ihnen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ja, Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Privileg, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir es aufschlagen können. Wir sind angewiesen darauf, dass du zu uns sprichst, dass du uns unsere geistliche Speise gibst. Wir wissen, dass wir nicht vom Brot allein leben, sondern von einem jeden Wort, das aus deinem Mund kommt, und deshalb sind wir angewiesen, und deshalb möchte ich dich bitten, Herr, sprich heute zu uns durch dein Wort. Amen. Jesus kam nicht für alle Menschen. Provokante Aussage, aber dennoch wahr. Bevor wir aber das verstehen können, haben wir einen kleinen Anmarschweg. Jesus beginnt seinen öffentlichen Dienst, Markus Kapitel 1 können wir davon lesen, er beginnt seinen öffentlichen Dienst mit der Verkündigung des Evangeliums. Er predigte das Evangelium vom Reich Gottes, das Evangelium, dass man aus Glauben gerettet wird, dass man Buße tun muss, und als Beweis seiner Person, dass er der Sohn Gottes ist, dass er Vollmacht hat, als Beweis seiner Vollmacht heilt er viele Menschen. So beginnt er seinen Dienst und die Menschen feiern ihn. Die große Volksmenge läuft ihm voll Freude nach, sie feiern ihn, sie sind begeistert über das, was er sagt, über das, was er tut auch vor allem. Aber die Begeisterung ist nicht bei allen, nicht alle sind begeistert, sondern für einige ist das, was Jesus sagt und das, was Jesus tut, ein Anstoß. Ist für einige ein Ärgernis. Und wir sehen in den Versen 1 bis 12, also Markus Kapitel 2, Vers 1 bis 12, sehen wir den ersten Anstoß. Und das ist der Anstoß, dass er Sünden vergibt. Das ist der erste Anstoß. Das ist eine bekannte Geschichte, die wir alle kennen, deshalb ich muss sie jetzt auch nicht lesen. Die Geschichte von diesem Gelähmten, der auf einer Liege in das Haus reingelassen wird, wo Jesus ist, und sie können nicht von außen rein, und viel zu viele Menschen und Menschenmassen drinnen, draußen, so decken sie das Dach ab und dann lassen sie den Gelähmten runter, vier Männer lassen ihn runter, und dann landet er so direkt vor Jesus seinen Füßen, und Jesus vergibt ihm erstmal gar nicht, Jesus heilt ihn erstmal gar nicht, was ja eigentlich ihr Anliegen war, sondern er vergibt ihm erstmal seine Sünden. Er sagt interessanterweise, Kind, deine Sünden sind vergeben, Vers 5. Und zuerst mal vergibt er die Sünden. Aber dass er die Sünden vergibt, das ist für einige ein Anstoß. Sie sagen, wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Das ist für die Schriftgelehrten in ihrem Verständnis ein Anstoß. Das ist ein Ärgernis für sie. Und Jesus liefert den schriftgelehrten Pharisäer, genauso auch der Volksmenge, liefert er einen Beweis dafür, dass er Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Behaupten kann es jeder, aber muss es beweisen. Und Jesus beweist es, und er spricht dieses eine Wort. Er sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Und was geschieht? Es geschieht. So wie der Schöpfer spricht, so geschieht es. Und er beweist, er ist der Sohn Gottes, er ist Gott selbst und er hat Vollmacht, Sünden zu vergeben. Denn er ist der Schöpfer selbst und allein Gott kann Sünden vergeben. So, die Volksmenge ist natürlich außer sich. Die Volksmenge hat noch nie sowas gesehen, noch nie sowas erlebt, und sie feiert diese Heilung absolut. Die Menschen sind begeistert, das ist was die große Masse anzieht, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, löst es so eine allgemeine Begeisterung in ihnen, ruft es in eine allgemeine Begeisterung hervor. Und eigentlich wäre es ja jetzt, so in unserem Verständnis oftmals, so der perfekte Moment für Jesus jetzt, wo sie so begeistert sind über ihn und das, was er tat, so ein Übergabegebet zu sprechen. So, jetzt kann er sagen, jetzt, wer will Jesus in sein Herz einladen, und dann das wäre eigentlich die perfekte Gelegenheit, perfekter Moment, Übergabegebet vorzusprechen, und dann hat er sie. So, Jesus tut es nicht. Was macht Jesus? Vers 13, und er ging wieder hinaus an den See. Er geht erstmal weg, er geht erstmal hinaus. Die Volksmenge feiert Jesus, nachdem er den Gelähmten geheilt hat, und was macht Jesus? Er geht erstmal weg. Und wir sehen es oft in den Evangelien, wir sehen es oft bei Jesus, dass er heilt oder er tut etwas, wo die Volksmenge begeistert ist, und Jesus, er entzieht sich erstmal der Volksmenge. Er geht erstmal. Warum geht er? Es ist alles andere als eine pragmatische Evangelisation. Er geht erstmal weg. Warum tut er das? Es gibt sicher mehrere Gründe. Ein Grund ist, es sind zu viele Leute. Das ist jetzt ein sehr oberflächlicher, offensichtlicher Grund. Es sind einfach zu viele Leute in dem Haus, und dort kann er nicht lehren. Dort kann er nicht alle erreichen. Deshalb geht er raus. Er sucht sich einen Ort, wo er alle lehren kann, um die große Volksmenge, oder manchmal heißt es ja sogar Volksmengen, die ihm nachfolgten, Mehrzahl, um sie zu lehren. Das ist ein Grund. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, und der Grund ist, es ist noch nicht der Zeitpunkt für die Menschen, dass sie sich bekehren. Denn es ist eine große Gefahr hier, und die Gefahr ist, dass sie sich oberflächlich bekehren. Die Gefahr ist, dass sie sich bekehren, weil sie begeistert sind von dem Wunder, das Jesus tat. Und das sehen wir eben oft bei Jesus, dass eine allgemeine Begeisterung da ist, aber dann heißt es, Johannes Kapitel 2 zum Beispiel, so eine offensichtliche Stelle, Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte alle. Er kennt die Herzen, er kennt das Innere. Er weiß, wie die Menschen draußen, wie sie ticken, ob das wirklich ein wahrer Glaube ist oder ob es einfach nur ein oberflächlicher Glaube, eine oberflächliche Begeisterung ist über das, was Jesus tut. So, Jesus kennt die Menschen. Für eine wahre Bekehrung braucht es mehr als nur ein Wissen oder eine Begeisterung darüber, dass Jesus Wunder tut. Es braucht mehr für eine wahre Bekehrung. Ich behaupte sogar, es braucht sogar mehr für eine wahre Bekehrung, als nur zu wissen, dass Jesus Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Es braucht mehr als das. Dieses Verständnis allein reicht nicht aus. Sie müssen zuerst noch verstehen, wem Jesus die Sünden vergibt. Sie müssen verstehen, wem vergibt Jesus die Sünden. Und deshalb geht Jesus hinaus, und das ist jetzt im Folgenden sein Anliegen. Verse 13 bis 17 beschreibt Jesus, wem er die Sünden vergibt. So, Jesus geht hinaus, und was tut er erstmal? Vers 13, die ganze Volksmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Immer noch kein Übergabegebet. Immer noch kein Gebet, das er vorspricht, die Menschen sollen ihn in sein Herz einladen. Nein, er lehrt erstmal, denn dafür kam er. Das war sein Auftrag. Er kam, um zu lehren. Immer und immer wieder sehen wir das, dass Jesus kam, um zu lehren. Und er lehrte sie, und er lehrte sie. Lukas 4, Vers 43 zum Beispiel heißt es, ich muss in anderen Städten die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. Dazu kam er. Er kam, um zu verkündigen, um zu lehren. Und zwar das Evangelium. Das ist, was die Menschen brauchen. Das ist, was die Volksmenge nötig hat. Das ist, was wir nötig haben. Und dafür kam er. Die Menschen müssen gelehrt darüber werden, wer er ist und was er tut. Das ist nötig. So, Jesus hat also zuerst gezeigt, dass er Sünden vergibt. Das ist der erste Anstoß. Und im Folgenden wird er zeigen, wem er die Sünden vergibt. Das ist der zweite Anstoß. Der erste Anstoß, dass er Sünden vergibt, Verse 1 bis 12. Der zweite Anstoß, wem er Sünden vergibt, Verse 13 bis 17. Also, Vers 14. Und als er, also Jesus, vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alphaeus, am Zollhaus sitzen. Jesus geht also vorüber, und so zufällig sieht er Levi. Und wir müssen verstehen, das Sehen meint jetzt hier nicht nur ein Sehen, wie ich euch sehe, so ein visuelles Sehen, sondern es meint viel mehr, wie so oft bei Jesus, ein Wahrnehmen oder ich würde sagen, seine Aufmerksamkeit auf jemanden richten mit einer bestimmten Intention. Das ist das Sehen. Ihr kennt sicher die Jahreslosung 2023. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das meint nicht, dass Gott uns sieht visuell, das tut er sicherlich auch, das tut er aber bei jedem Menschen. So, es meint, dass Gott seine Aufmerksamkeit in spezieller Art und Weise auf einen Menschen richtet, mit einer bestimmten, meistens guten Intention. Das ist das Sehen, von dem hier die Rede ist. Das ist das Sehen. Er sieht also Levi, und uns werden ein paar Informationen über ihn gegeben. Erstmal sein Name. Sein Name ist Levi. Weiß jemand, wer das ist? Dieser Levi? Matthäus. Sehr gut. Das ist Matthäus. Warum wird er hier Levi genannt? Nun, zuerst mal, er ist ein Levit, aus dem Stamm Levi. Das sind übrigens diejenigen, die dafür da waren, relativ ironischerweise, die dafür da waren, das Gesetz und die Gebote Gottes zu halten. Dafür waren die Leviten da. So, er ist ein Levit, er wird hier Levi genannt. Das ist aber der Matthäus, der später das Matthäus-Evangelium schrieb. So, das ist Levi, das ist Matthäus. Und er sitzt am Zollhaus. Bedeutet, er war ein Zöllner. Er war ein Zöllner, ein Steuereintreiber, ein Steuerbeamter. Heute würde man vielleicht sagen Finanzamt. So, Finanzamt. Ich weiß jetzt nicht, wie gut du mit dem Finanzamt bist, aber eines will das Finanzamt immer, und das ist Geld. Finanzen, Geld. Darum geht es dem Finanzamt. Und deshalb ist das Finanzamt, die Steuerbeamten, bei vielen nicht so beliebt. Das Ding ist, dass wir heutzutage, wenn wir jetzt unsere Steuererklärung machen, dann gehen wir die ab und wir haben die meisten wahrscheinlich keine Ahnung, wer das da prüft, wer da dahinter sitzt und da schaut, dass alles mit rechten Dingen zugeht und so weiter. Die meisten werden die Leute dahinter nicht kennen. Damals war es aber anders und das ist wichtig zu wissen. Es gab damals zwei Arten von Zöllnern. Es gab so einmal die Zöllner, die andere für sich haben arbeiten lassen. Die haben sich ihre Hände nicht selbst schmutzig gemacht. Das war Zachäus zum Beispiel. Das war so einer, der hatte andere, die für ihn die Steuer, den Zoll eingetrieben haben. So. Aber Matthäus ist von der anderen Sorte, er arbeitete für sich selbst. Das war Matthäus. Er hat für sich selbst gearbeitet. Und wenn man also an eine solche Zollstelle kam, dann musste man sich anstellen und dann hat man einen bestimmten Zoll gezahlt. Gebrauchssteuer, Importsteuer, Abgaben für irgendwelche Geschäftslizenzen und so weiter. Sicher kennen sich viele von euch mehr damit aus, als ich das mich auskenne. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Zöllner da sehr, ich sag mal, erfinderisch waren, für was man alles Zoll zahlen muss. So. Und dann kam man an und man musste diesen Zoll eben zahlen. Das bedeutet, die Zöllner waren bekannt. Man kannte die Zöllner, man kannte ihr Gesicht, man wusste, wer das ist. Ah, das ist der Zöllner, das ist der Zöllner, der da ist. Und man kannte sie nicht in einem positiven Sinne, eher in einem sehr negativen Sinne. Die Zöllner waren mit die verhassteste Gruppe im ganzen Volk, in der ganzen Gesellschaft. Zöllner standen mit Sündern auf einer Stufe, sodass Lukas sogar an einer Stelle übersetzt, Zöllner, das heißt Sünder. Also es ist einfach ein Synonym, Zöllner und Sünder, das ist das Gleiche. Es war so die unterste Stufe der Gesellschaft, der Abschaum des Volkes. Und vor allem sehr verhasst unter den Pharisäern, unter der religiösen Elite. Dort galten sie als Verräter. Warum Verräter? Denn es waren Juden, aber sie hatten die Lizenz, im Namen der römischen Regierung und für die römische Regierung Steuern einzutreiben. Als Jude das zu tun, das galt als an Rom verkauft. An Rom verkauft. Und das heißt, sie machten eine Sache mit den Römern. Und was waren die Römer? Waren Heiden. So. Sie machten eine Sache mit den bösen Römern. Mit den Römern, die die Juden zu einem Leben zwangen, das sie absolut hassten. Sie hassten das Leben, zu dem die Römer sie zwangen. Und deshalb galt ein Zöllner, also ein Jude, der sich an Rom verkaufte, war Hochverrat. Absolut Hochverrat. Todsünde, würde man vielleicht sagen. So, aber nicht nur das, dass sie sich an Rom verkaufen, das war eigentlich schlimm genug, aber auch noch, dass sie oftmals Steuer zur eigenen Bereicherung eintrieben, auf Kosten ihres eigenen Volkes. Auf Kosten der Juden bereicherten sie sich selbst. Und wie ihr euch vorstellen könnt, logischerweise, menschlich, das bringt Verachtung. Das bringt absolut Verachtung, das bringt einen an den Rand der Gesellschaft. Und jetzt lesen wir davon, dass Jesus da vorübergeht und diesen Mann, diesen Zöllner, sehr unspektakulär ruft, folge mir nach. So, der Schöpfer spricht ein Wort, was geschieht? Er folgt ihm nach. So, da gibt es keine Widerrede, da gibt es keine Ausrede, da gibt es auch nichts sonst. Er folgt ihm nach. Der Schöpfer spricht ein Wort und es geschieht. Zuvor hat Jesus schon anderen seine Nachfolge berufen. Wir können das lesen in Markus 1 von Simon und Andreas, zwei Fischer. Allein das ist ja auch schon Anstoß, dass er so die zwei einfache Fischer ruft, die jetzt intellektuell, die Pharisäer hatten gesagt, minderwertig waren. Die gehörten jetzt nicht zur religiösen Elite oder es waren jetzt nicht die Gelehrten. Allein, dass er sie rufte, das war ein Anstoß. Aber jetzt ruft er einen Zöllner. Jetzt ruft er den Abschaum der Gesellschaft. Das ist ein noch größerer Anstoß, ein Zöllner. Und wir dürfen jetzt hier nicht denken, dass Jesus so vorüberläuft und dann sind da ganz viele Menschen und denken so, wen könnte ich rufen? Oh, der sieht ganz gut aus. So zufällig Matthäus getroffen. Zufällig sieht er ihn da sitzen. Das ist nicht so. Jesus wählt diesen Mann, übrigens wie alle seine Jünger und wie sein ganzes Volk, er wählt ihn bewusst. Er wählt ihn ganz bewusst aus. Und das ist der Anstoß. Jesus ruft einen Zöllner in seine Nachfolge, einen Sünder. Das ist ein Ärgernis, das ist ein Anstoß, dass er solche Menschen in seine Nachfolge ruft, dass er sich gerade die aussucht. Er hat sich nicht die Pharisäer ausgesucht, sich nicht die Schriftgelehrten ausgesucht. So, Jesus ruft, befiehlt, folge ihm nach, es geschieht, der Schöpfer spricht ein Wort und sogar Levi, also Matthäus, der einen so sicheren und so finanziell vorteilhaften Beruf hatte, er verlässt seinen Beruf, er lässt alles hinter sich, er hatte keinerlei Chance, jemals dorthin zurückzukehren, da kamen die Menschen wie die Geier und wollten diesen Platz besetzen und er verlässt alles und folgt Jesus nach, das geschieht. So, und dann lesen wir in Vers 15 und es geschieht, dass er in seinem Haus, also Jesus in seinem Haus zu Tisch lag und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. So viele Zöllner liegen mit ihm zu Tisch. Matthäus lädt Jesus ein zu sich nach Hause und er lädt nicht nur Jesus zu sich nach Hause ein, sondern auch noch seine Freunde. Und seine Freunde sind Zöllner, sind Sünder. Andere Freunde hatte er nicht. Die anderen wünschten ihm alle den Tod. So, die einzigen Freunde, die er hat, sind Zöllner und Sünder. Ansonsten war er absolut verachtet. Und jetzt liegt Jesus also am Tisch. Dort, damals lag man eben zu essen, liegt er am Tisch mit vielen Zöllnern und vielen Sündern. Es sind viele. Es sind nicht wenige, es sind nicht ein paar, es sind nicht einige, es sind viele. Die meisten Nachfolger Jesu waren Zöllner und Sünder. Wir lesen hier, sie folgten, lagen mit Jesus zu Tisch und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Es waren viele Zöllner und Sünder, die ihm nachfolgten. Sie hatten bei Jesus etwas, das sie bei den Pharisäern und Schriftgelehrten nicht hatten. So viele, viele, mit denen er am Tisch lag. Die meisten seiner Nachfolger waren Zöllner, waren Sünder, waren Hurer, waren Ehebrecher. So, das waren seine Nachfolger. Jesus liegt mit ihnen zu Tisch, isst mit ihnen. Das bedeutet, er hat eine enge, intime Gemeinschaft mit ihnen. Und das ist ein Mega-Anstoß für die Pharisäer. Jesus behauptet, er ist der Sohn Gottes. Er behauptet, er kommt von Gott gesandt, vom Vater. Er ist der verheißene Messias. Wie kann er mit Sündern Gemeinschaft haben? Wie kann er mit ihnen in Kontakt treten überhaupt? Wenn er nach dem Verständnis der Pharisäer mit den Unreinen Gemeinschaft hat, was geschieht? Er müsste selbst unrein werden. Er verunreinigt sich damit. So, das ist ihr Verständnis. Aber was geschieht wirklich? Jesus hat mit ihnen Gemeinschaft. Und was geschieht? Nicht er wird unrein, sondern sie werden rein. Sie werden rein. Jesus liegt bei ihnen zu Tisch und die Zöllner und Sünder werden rein. Ich werde euch das im Folgenden zeigen. Es ist wie bei der Heilung von dem Leprakranken. So, Jesus berührt den Leprakranken und nach unserem Verständnis, er müsste auch selbst Lepra bekommen. Aber das geschieht nicht. Der Leprakranke wird heil. Der Leprakranke wird heil. Für die Schriftgelehrten Pharisäer, in ihrem Verständnis, sie können es nicht verstehen eigentlich. Vers 16. Und als die Schriftgelehrten der Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sagten sie zu seinen Jüngern. Es ist interessant. So, sie sehen Jesus mit den Zöllnern und Sündern essen, und also die Jünger waren auch dabei natürlich, aber hier heißt es, sie sehen Jesus mit ihnen essen, das war der Anstoß. Und an wen wenden sie sich? Zu wem gehen sie? Erstmal nicht zu den Jüngern. Erstmal nicht zu Jesus, sie gehen erstmal zu den Jüngern. Sie konfrontieren jetzt nicht Jesus. Ich glaube, die Zurechtweisung in Kapitel 2, Vers 1 bis 12 war für sie wahrscheinlich schon genug. Aber es ist auch Taktik. Es ist Taktik, dass die Pharisäer sich hier an die Jünger wenden und nicht an Jesus selbst. Die Strategie ist, sie versuchen Jesus, oder versuchen vielmehr Jesus seine Jünger gegen ihn aufzubringen. Sie versuchen durch List die Jünger von Jesus abzubringen. Sie sagen, mit einem solchen wollt ihr Gemeinschaft haben? Der sich mit solchen Leuten abgibt? Einem solchen wollt ihr nachfolgen, der mit Sündern ist? Sie sagen zu den Jüngern, mit Zöllnern und Sündern ist er. Also die Frage ist, wie kann er mit solchen Leuten Gemeinschaft haben? Und wie könnt ihr noch dabei sein und dabei zusehen und schön mitessen? Wie kann es geschehen? Vielleicht, ich kann mir sehr gut vorstellen, sie haben sogar mit der Schrift argumentiert. Gell? Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt auf dem Weg der Spötter und so weiter. So, da steht's doch. Wie kann er? Er kann gar nicht der verheißene Messias sein. So, und wie wollt ihr da dabei sein? Wie könnt ihr euch mit ihm abgeben, wenn er sich mit solchen Menschen abgibt? Jesus hört das. Jesus hört, dass die Pharisäer sich an seine Jünger wenden und er antwortet ihnen und entgegnet ihnen. Und das ist jetzt ein Konter und das ist ein mächtiger Konter. Plötzlich ist der Ball wieder schnurstracks auf dem Weg ins gegnerische Feld, schnurstracks auf dem Weg ins Tor der Pharisäer. Ein mächtiger Konter, den ihr hier anführt. Und das mit nur einer Aussage. Vers 17. Und Jesus hörte es und spricht zu ihnen, also zu den Pharisäern. Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Das ist jetzt sein Konter. So, das ist jetzt ein Bild, mit dem Jesus eine bestimmte Wahrheit illustrieren möchte. Es ist mir sehr wichtig zu verstehen. Es geht hier jetzt nicht darum, dass Jesus gekommen ist, kranke Menschen zu heilen. Das ist nicht, was er damit sagt. So gern das einige da hineinlegen wollen, so gern das einige irgendwie darin lesen wollen und das auch für sich gerne haben, das ist nicht, was Jesus hier sagt. Das ist weder das Evangelium, noch passt es irgendwie in den Kontext. Wenn man auf solch eine Aussage kann man nur kommen, wenn man den Kontext missachtet. Jesus kam nicht für kranke Menschen. Das ist nicht das Evangelium. Das ist nicht die gute Botschaft, so gern es einige haben wollen. Auf diese Art und Weise legen wir auch die Bibel nicht aus. Es ist einfach so, gefällt mir, dann nehme ich es. So, wie kommt aber Jesus jetzt auf diese Aussage? Und das ist wichtig zu verstehen. Im Kontext geht es doch gar nicht um Krankenheilung. Im Kontext geht es nicht darum, so Kranke und Gesunde und wer braucht einen Arzt, darum geht es im Kontext gar nicht. Wo, es geht auch nicht um Heilung oder sonst was. Worum geht es im Kontext? Es geht um die Berufung Levis. Es geht um die Berufung von Matthäus. Also es geht darum, wen ruft Jesus in seine Nachfolge? Das ist der Kontext und das ist wichtig, weil allein das bringt uns ein richtiges Verständnis von dieser Aussage. Wen beruft Jesus in seine Nachfolge? Und wenn er jetzt sagt, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken, dann ist es ein Bild, um diese Wahrheit zu beschreiben. Es ist ein Bild, um zu beschreiben, eine Illustration, um zu beschreiben, wen ruft Jesus in seine Nachfolge? Wer soll sein Jünger werden? So, wem vergibt Jesus letztendlich die Sünden? Das ist der Kontext und das ist die Aussage. Es ist wichtig, es ist ein Bild, eine Illustration, eine Gegenstandssektion. Es geht hier nicht darum, dass Jesus kam, um Krankheiten wegzunehmen und zu heilen. Er hat viele geheilt, er hat viele Krankheiten weggenommen, aber es war niemals um der Heilung selbst willen, es war niemals um der Gesundheit selbst willen, es war um etwas zu illustrieren, und zwar für wen er kam und wer er ist, dafür kam. Dafür die Heilungen, dafür die Wunder. Wir dürfen es nicht gesondert davon betrachten und einfach meinen, Jesus kam, um Kranke zu heilen. Das hat er viel getan, aber es war, um etwas zu illustrieren. Er kam, er kam für die größte Krankheit. Er kam für die schlimmste Krankheit. Er kam, um die größte Krankheit hinwegzunehmen. Dafür kam er, und das ist die Sünde. Dafür kam er. So, jetzt die Argumentationsweise ist, wer braucht einen Arzt? Wenn man logisch nachdenkt, die Kranken. So, wenn ich gesund bin, sehe ich keine Notwendigkeit, zum Arzt zu gehen. Werde ich auch nicht machen. Zeitverschwendung. Bin ja gesund. Brauche keinen Arzt. Das ist einfach nur logisch. Und jetzt die Übertragung. Wer braucht Sündenvergebung? Ein Sünder. Ist logisch. Ein Gerechter braucht keine Sündenvergebung. Ein Gerechter, er hat keinerlei Bedarf. Da ist ja keine Sünde, die hinweggenommen werden muss. Allein ein Sünder braucht Sündenvergebung. Und die Pharisäer regen sich also auf, dass er mit den Sündern ist und bei ihnen ist, mit ihnen Gemeinschaft hat. Und Jesus sagt, warum regt ihr euch auf? Genau für die bin ich doch gekommen. Die brauchen doch einen Arzt, die brauchen doch Sündenvergebung. Ein Gerechter braucht es doch nicht. Für was hielten sich die Schriftgelehrten und Pharisäer? Sie hielten sich selbst für gerecht. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Das ist der Anstoß. Mit den Zöllnern und Sündern ist er. So, mit denen hat er Gemeinschaft. Die Zöllner und Sünder bekommen Sündenvergebung. Und die Schriftgelehrten halten sich selbst für gerecht. Und was bekommen sie also nicht? Sündenvergebung. Denn sie haben ja gar keinen Bedarf. Zumindest sehen sie keinen. Das ist Jesus sein Konto. Und er führt jetzt diesen Konter weiter aus, beziehungsweise er überträgt das Bild von Kranken und Arzt und Starken oder Gesunden, können wir auch sagen, überträgt das Bild auf eine geistliche Ebene. Und das ist Vers 17. Da sagt er, nochmal, Jesus hört es und spricht zu ihnen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jetzt überträgt er das Bild. Jetzt überträgt er es auf die Wahrheit, die er dadurch lehren möchte. Zunächst mal, Vers 17. Ich bin nicht gekommen. Stehen bleiben, nachdenken. Gekommen woher? Aus Bethlehem? Aus Nazareth? Von Maria und Josef? Gekommen woher? Gekommen in diese Welt. Woher? Wo war er vorher? Beim Vater. Im Himmel. In der Herrlichkeit. Das ist, was er meint mit, er ist gekommen. Und das ist ein Anschluss für die Pharisäer. Denn er behauptet, er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott selbst. Jesus kam, und zwar nicht einfach nur irgendwoher, nicht aus der Nachbarstadt, nicht aus dem Nachbarort. Er kam aus dem Himmel, vom Vater gesandt. Daher kam er. Und liebe Gemeinde, er kam. Wir meinen immer, der Sünder, der natürliche Mensch ist auf der Suche nach Gott. Das darf ich sagen, es ist eine blanke Lüge. Eine blanke Lüge. Kein Mensch sucht Gott. Gott sucht den Menschen. Gott sucht den Menschen. Gott ergreift die Initiative. Gott sendet seinen Sohn zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gott sucht, nicht der Mensch, nicht der Mensch. Er ist der Suchende und er ist auch der Rufende. Es wird uns auf den ersten Seiten der Bibel illustriert. Gott schafft Adam und Eva und dann bringt er sie in eine perfekte Schöpfung und in einen noch perfekteren Garten. Und dort leben sie in der segnenden Gemeinschaft mit ihm. Und dann fallen sie in Sünde. Und was geschieht? Sie entfremden sich von Gott. Sie hauen von Gott ab. Sie haben Angst vor Gott, sie fliehen vor Gott, sie verstecken sich vor Gott, sie machen sich selber Schürze, sie binden sich Blätter um, sie fliehen vor Gott. Das ist der Zustand des natürlichen Menschen. Er ist auf der Flucht nach Gott. Er will alles andere als Gott suchen, er will fliehen. Er lebt in Feindschaft gegen Gott. Und was geschieht dann? Was macht Gott? Er kommt und sagt, Adam, wo bist du? So, fragt er jetzt wirklich, wo er ist? Weiß es Gott nicht, ist er nicht der Allwissende? Das ist eine Illustration, dass er derjenige ist, der den Menschen sucht. dass er derjenige ist, der den Menschen ruft. Das ist eine Illustration. Und so ist es in der ganzen Schrift und so ist es in der ganzen Geschichte. Gott sucht den Menschen. Jesus kam, um zu suchen. Nicht der Mensch kommt, um zu suchen. Wie oft höre ich es bei einer Bekehrung? Wenn Menschen von ihrer eigenen Bekehrung reden und sagen, dann war ich auf der Suche nach Gott. Eine Lüge. Gott sucht. Gott sucht. Es ist eine wichtige und eine herrliche Wahrheit und es würde sich lohnen, hier noch weiter sich darüber Gedanken zu machen. Die Zeit haben wir allerdings nicht. Auf jeder in seinem eigenen Studium. Vers 17. Ich bin nicht gekommen, die Rechte zu rufen. Hier nochmal stehen bleiben, nochmal nachdenken. Ich bin nicht gekommen, die Rechte zu rufen. Liebe Gemeinde, Jesus kam nicht für alle Menschen. Ist uns das bewusst? Ist uns bewusst, dass Jesus nur für bestimmte Menschen kam? Das widerspricht unserem Verständnis, gell? Oder darf ich es andersrum sagen? Ist uns klar, dass er für bestimmte Menschen nicht kam? Für wen kam er nicht? Für Gerechte. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen. Was meint er jetzt aber damit? Weil das ist ja das Interessante. Gibt es einen, der gerecht ist auf Erden? Gibt es einen, der gut ist? Gibt es einen, der moralisch ist, der fromm ist? Gibt es einen, der ohne Sünde ist? Was sagt die Schrift? Was sagt die Schrift? Römer 9, ich muss es kurz aufschlagen. Römer Kapitel 9, schlag das gern kurz mit auf. 3, Vers 9. Römer Kapitel 3, ab Vers 9. Die Schrift ist klar, es gibt keinen Gerechten. Es gibt keinen, der ohne Sünde ist. Römer 3, Vers 9. Was nun? Haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, alle unter der Sünde zu sein. Und jetzt Vers 10, Römer 3, Vers 10. Wie geschrieben steht, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Würde es reichen zu sagen, da ist keiner gerecht? Ja, er sagt trotzdem, auch nicht einer. Dass nicht noch jemand kommen kann und sagen kann, doch ich. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Keiner, der Gott sucht. Sie alle sind abgewichen. Sie sind alle gesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ist die Schrift klar? Gibt es einen Gerechten? Es gibt keinen, der gerecht ist. Was meint Jesus also damit, dass er sagt, ich kam nicht, um Gerechte zu rufen? Es meint, er kam nicht, um diejenigen zu rufen, die sich selbst für gerecht halten. Er kam nicht, um diejenigen zu rufen, die meinen, sie hätten eine eigene Gerechtigkeit. Er kam nicht für diejenigen, die sich selbst für gut halten, die sich selbst für fromm halten, die sich selbst für moralisch halten. Für wen kam Jesus? Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Was bedeutet das jetzt? Er kam für diejenigen, die ein Bewusstsein dafür haben und erkannt haben und glauben, ich bin ein Sünder. Für diejenigen kam er. Und für diejenigen allein. Diejenigen, die erkannt haben, ich bin schuldig vor Gott. Ich habe seine Gebote gebrochen. Ich habe sein Gesetz übertreten. Ich verfehle seine Maßstäbe. Ich bin kein guter, ich bin kein gerechter Mensch. Für die kam Jesus und für die allein. Und das sind die Menschen, die er sucht. Und das sind die Menschen, die er in seine Nachfolge ruft. Und wenn wir meinen, wir seien gerecht in unserem Tun, seien gerecht in unseren Taten, in unserem Wandel, dann ruft Jesus uns nicht. Aber wenn wir unsere Sünde erkannt haben, wenn wir verstehen, wir sind Sünder, wenn wir verstehen, ich bin durch und durch verdorben, die ruft er. Und die ruft er gern. Eine herrliche Botschaft. Das ist das Evangelium. Aber es ist ein Anstoß für diejenigen, die meinen, sie seien selbst gerecht. Für die ist es ein Anstoß. Für die Pharisäer. Für die Schriftgelehrten. Jetzt, woher weiß ich aber, zu welcher Gruppe ich gehöre? Woher weiß ich, ob ich zu den Gerechten gehöre oder zu den Sündern? Woher weiß ich, ob Jesus mich ruft oder nicht? Und ich möchte euch das zeigen anhand von Lukas Kapitel 18. Eine Illustration, die Jesus selbst benutzt und die uns zeigt, wer ist selbstgerecht und wer nicht. Wer hat seine Schuld erkannt und wer nicht. Lukas 18, ab Vers 9, ein Gleichnis. Lukas 18, ab Vers 9. Da heißt es, er, also Jesus, sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Das ist jetzt der Kontext. Das ist genau der Kontext, in dem wir sind. Die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Zu denen spricht er. Und jetzt heißt es hier, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten. Zu was führt Selbstgerechtigkeit? Die übrigen zu verachten. Das ist das Erste. Verachtung von anderen. Ich sehe meinen Nächsten. Vielleicht sogar meinen Bruder im Glauben. Ich sehe ihn sündigen. Ich sehe das Sündiges tun. Ich sage, wie kann er nur? Wie kann er nur? Was für ein schlechter Mensch, was für ein schlechter Christ, das macht ein Christ nicht. Und sagt dann, zum Glück bin ich nicht so. Zum Glück bin ich nicht so wie der. Zum Glück bin ich nicht so schlecht wie der oder die. Das würde ich niemals tun. Nie hätte ich so gehandelt. So bin ich nicht. Oder ich sehe, wie jemand anderes etwas Gutes bekommt, das ich nicht bekommen habe. Und dann sage ich, das ist aber unfair, das ist aber ungerecht, dass ich das nicht habe. Das steht eigentlich mir zu, das steht mir viel mehr zu. Ich bin eigentlich besser. Warum bekommt der das? Man verachtet den anderen. Da ist keinerlei Selbsterkenntnis. Da ist keinerlei Erkenntnis meiner eigenen Verdorbenheit. Und deshalb erhebe ich mich über andere. Deshalb stelle ich mich über andere. Mache mich höher als andere. Keine Erkenntnis. Ich meine, ich sei besser. Ich meine, ich habe es mehr verdient und so weiter und so weiter. Man verachtet die Übrigen, die anderen. Jeder, der nicht so gut, nicht so toll, nicht so moralisch wie man selbst ist. Und jetzt lesen wir mal weiter. Er sprach dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Seht ihr, das ist genau unsere Gruppe, Pharisäer und Zöllner. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. So, und dann sagt er, ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Darf ich ein paar Sachen für uns einsetzen? Ich gebe den Zehnten, ich gehe immer in die Kirche regelmäßig, ich bin moralischer, ich bin besser, ich bin ein besserer Christ, ich lese öfter die Bibel, ich bete jeden Tag so und so viel, die anderen nicht. So, ich. Und das ist das zweite Zeichen, Selbstrechtfertigung. Das ist das Zeichen von Selbstgerechtigkeit, Selbstrechtfertigung. Man vertraut auf das, was man tut oder eben auch lässt. Diese Sünden lasse ich, diese guten Taten tue ich. Man vertraut auf das, was man tut oder nicht. Und man vergleicht sich mit anderen, die moralisch vermeintlich schlimmer sind als man selbst. Die Sünder, die Zöllner, die Ehebrecher. So bin ich nicht. Man vergleicht sich mit denen, die vermeintlich etwas Böseres getan haben als man selbst. Man sagt, ja, wir sind schon alle Sünder, wir sind schon alle, haben alle unsere Sünde, alle unsere Schuld, jeder hat so seinen Makel. Aber schau mal, der ist schon noch viel schlimmer als ich. So, vergleichen, Selbstrechtfertigung. Ich. Selbstrechtfertigung. Wenn Anklagen kommen, Anklagen an mich, ich finde andauernd Ausreden. Andauernd Rechtfertigung. Warum habe ich dies oder jenes nicht getan? Ja, eigentlich wollte ich es gar nicht, ich habe es gar nicht so gemeint. So, ich bin eigentlich gar nicht schuld. Darf ich dir sagen, wenn du das bist, dich permanent selbst rechtfertigst, andauernd Ausreden findest für deine Sünden, immer jemand findest, der noch schlimmer ist, jemand findest, wo du meinst, so bin ich nie, das habe ich nie gemacht, dann gehörst du zu denen, wo Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen. Das sind die Art Menschen, ich behaupte, die am schwersten zu erreichen sind mit dem Evangelium. Am allerschwersten. Denn sie sehen keine Notwendigkeit ihrer Rettung. Sie sehen keine Notwendigkeit für Sündenvergebung. Und wenn sie keine Notwendigkeit sehen für Sündenvergebung, werden sie auch nicht um Sündenvergebung fragen. Und wenn sie nicht um Sündenvergebung fragen, werden sie auch keine Vergebung bekommen. Am allerschwersten zu erreichen mit dem Evangelium. Am allerschwersten. Aber jetzt schaut mal, für wen es Hoffnung gibt. Und es gibt für alle Hoffnung. Es gibt für alle Hoffnung, auch für die Pharisäer übrigens, auch für die Schriftgelehrten, aber nur für diejenigen, die ihre Schuld und ihre Sünde einsehen, die das erkennen, eine Erkenntnis darüber haben. So, Vers 13, Lukas 18, Vers 13. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel. Schaut mal, er spürt so eine Last seiner Sünde auf sich. Er hat eine Erkenntnis seiner eigenen Verdorbenheit, dass er sich nicht mal traut, in den Himmel zu schauen. Und schlug an seine Brust, Zeichen der Reue, der Buße, und sprach: Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Schaut mal, er sagt, sei mir, dem Sünder, gnädig. Nicht sei mir, einem Sünder, gnädig. Ja, ich bin auch einer von den vielen, die es getroffen hat. Sei mir, dem Sünder, gnädig. Sein Augenmerk liegt nicht auf den anderen. Er rechtfertigt auch sein Verhalten nicht mit irgendwelchen anderen, die noch viel schlimmer sind oder mit irgendwelchen Ausreden, die er halt dafür hat. Er findet keine Ausreden mehr. Das Einzige, was er noch tun kann, ist, um Gnade zu betteln. Um Gnade zu betteln. Und jetzt kommt das Allerkrasseste, Vers 14, ich sage euch, dieser, und damit meint Jesus den Zöllner, ich sage euch, dieser Zöllner ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. In diesem Moment erfuhr der Zöllner Vergebung seiner Schuld, Vergebung seiner Sünde, Rechtfertigung, die Gerechtigkeit Jesu wurde ihm angerechnet. Er hat dafür nichts beigetragen, er hat dafür nichts getan, ganz im Gegenteil, er hat gesündigt, was das Zeug hält. Und jetzt kommt aber das Krasse, Vers 14 nochmal, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. im Gegensatz zu jenem. Zu welchem jenem? Zu dem Pharisäer. Er ging nicht gerechtfertigt hinab in sein Haus. Er erfuhr keine Rettung, er erfuhr keine Vergebung. Er konnte so viele Bibelverse auswendig. Er hat den Zehnten so oft gegeben. Er hat so penibel das Gesetz Gottes eingehalten. Er war so fromm, er war so moralisch, aber er bekam keine Vergebung. Warum nicht? Es fehlte ein Überführtsein von seiner Sünde. Da war kein Bewusstsein für seine eigene Verdorbenheit. Er erkannte nicht, dass er schuldig ist vor Gott, dass er Vergebung nötig hat überhaupt. Das verstand er nicht. Liebe Gemeinde, das ist das Evangelium. Das ist die beste Botschaft, die du jemals hören wirst. Es ist zumindest die beste Botschaft für diejenigen, die sich ihrer Schuld und Sünde bewusst sind. Die bereit sind, sich selbst zu demütigen, sich unter Gottes Urteil zu stellen, dass er über uns gesprochen hat. Das Urteil Gottes, du bist ein Sünder. Römer 3. Das hat Gott gesprochen. Sind wir bereit, das anzunehmen? Für alle anderen, die nicht bereit sind, das anzunehmen, ist es ein Anstoß, denn sie wollen nicht Sünder genannt werden. Dazu denken sie zu hoch von sich. Dazu denken sie zu gut von sich, zu moralisch, zu christlich, in ihrer Frömmigkeit zu sehr überzeugt. Aber es ist ein großer Trost. Warum ist es ein Trost? Die beste Voraussetzung für dich, um von Jesus gerufen zu werden, ist deine Schuld und deine Sünde. Darf ich dir sagen, keine Schuld in deinem Leben ist zu groß. Keine Übertretung ist zu schlimm. Gerade die größte Sünde und die schlimmste Schuld ist die beste Voraussetzung, um von Jesus gerufen zu werden. Sollen wir nun sündigen, damit die Gnade überhand nimmt? Das sei ferne. Das sei ferne. Aber dennoch ist es die beste Voraussetzung. Jesus kam genau für die. Er kam für die Zöllner. Er kam für die Sünder. Er kam für die Ehebrecher. Er kam für die, die schuldig sind. Schuldig vor ihm. Schuldig, gesprochen von seinem Gesetz. Überführt davon. Für die kam er. 1. Timotheus 1, Vers 15. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, von denen ich der Erste bin. Sagt Paulus, der Erste sogar. Der Größte, der Schlimmste. Das ist die gute Botschaft. Jesus kommt, er ist gesandt vom Vater, er ergreift die Initiative, er ist derjenige, der sucht, er ist derjenige, der ruft, und zwar Sünder. Diejenigen, die nichts geleistet haben, die nichts bringen können, die nicht vorweisen können an Qualifikationen und Gerechtigkeit, die nicht selbst stark sind, sondern die völlig angewiesen sind auf ihn und auf seine Gnade. Für die kam er. Ich möchte noch einen Bibelvers, Matthäus Kapitel 11, Vers 28. Matthäus 11, Vers 28. Ich möchte das nochmal zu zeigen. Ein sehr bekannter Bibelvers, der leider oft missverstanden wird, auch ja, falsch verwendet. Ich möchte ab Vers 25 lesen, weil den Kontext kennen die wenigsten. Matthäus 11, ab Vers 25. Matthäus 11, Vers 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach. Zu welcher Zeit? Wenn man den Kontext kennt, zu der Zeit, wo er viel Ablehnung erfuhr. Er verkündigte das Evangelium, und was er dafür bekam, war Ablehnung, Hass, Feindschaft. Zu jener Zeit, in der Zeit, wo er Ablehnung erfuhr, begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und es vor Unmündigen offenbart hast. So, interessant. Ich weiß nicht, ob wir jedes Mal auch so reagieren, wenn wir das Evangelium verkündigen und Ablehnung erfahren. Gott, den Vater, zu preisen dafür, dass er es bestimmten Menschen verborgen hat und anderen geoffenbart. Jesus tut es hier. Er tut es. Er preist den Vater dafür, dass er es nicht allen offenbart hat. So. Denn so war es wohlgefällig vor dir. Das war Gottes Plan, das war ihm gefällig. So war sein Ratschluss. Das hat ihm wohlgefallen. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn. Und der dem Sohn den Vater offenbaren will. So, er sagt also, niemand erkennt den Vater als nur der Sohn. Aber es gibt noch welche, die den Vater erkennen, nämlich die, dem der Sohn ihn den Vater offenbaren will. Die erkennen den Vater auch. Jetzt aber die gute Frage, wem will Jesus den Vater offenbaren? Wem will er den Vater zeigen? Nicht allen. Aber jetzt schaut mal her. Und jetzt Vers 28, und das ist der Kontext, so wichtig zu verstehen. Jetzt sagt er, kommt her zu mir alle ihr Mühseligen und Beladenen. Denen will er den Vater offenbaren. Ihnen will er Ruhe geben und ihnen will er den Vater offenbaren, zeigen, erkennen lassen. Das ist die Gruppe. Aber jetzt, wen meint er damit? So. Leider, wie gesagt, oft missverstanden und auch misshandelt dieser Vers, indem man sagt, ja, mühselig und beladen von dem Alltag, von einer Krankheit, von einem schweren Job. Und so ein mühseliges Leben habe ich. Und denen will Jesus Ruhe geben. Das ist weder das Evangelium, noch ist es das, was Jesus gesagt. Mühselig von was? mühselig davon, das Gesetz halten zu müssen, um Gott zu gefallen. Mühselig durch eigene Werke sich Gottes Wohlgefallen erarbeiten zu müssen. Beladen von was? Beladen von der eigenen Schuld. Beladen von der eigenen Sünde. Die Last der Sünde auf sich zu spüren. Das ist das Beladensein, von dem er redet. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Er wird uns Ruhe geben. Das ist der wahre Sabbat. Die Ruhe von den Werken. Ruhe von was? Ruhe davon, arbeiten zu müssen, um Gott zu gefallen. Etwas dafür tun zu müssen. Das ist die wahre Ruhe. Und dann sagt er, nehmt auf euch mein Joch. Das ist das sanfte Joch, das leichte Joch. Und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn wir zu ihm kommen, ist er sanftmütig. Das bedeutet, keine Verurteilung. Er wird nicht schimpfen. Ich sage, so ein schlechter Mensch. Er ist demütig. Er nimmt uns an. Das ist keine Verurteilung. Er ist mitfühlend, empathisch. Deshalb ist er unser hoher Priester. In allem versucht wie wir, doch ohne Sünde. Er kann mitfühlen. Sanftmütig, demütig. Und dann, Achtung, und ihr werdet Ruhe finden für was? Euren Leib, euren Körper. Keine Krankheit mehr. Nein, Ruhe für eure Seelen. Das ist der Punkt. Ruhe für die Seelen. Und das gibt er denjenigen, die dieses Beladensein, die diese Mühsal erkennen, die diese Mühsal haben, die andauernd ackern müssen und es doch nicht schaffen, Gott zu gefallen. Erkenntnis ihrer eigenen Sünde. Die verstehen, ich kann durch das, was ich tue, niemals Gott gefallen. Denen gibt er Ruhe für die Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Glückselig bist du, wenn du die Last deiner Sünde auf dir spürst. Denn genau für die kam Jesus, um sie davon zu befreien. Um ihnen diese Last abzunehmen und seine Gerechtigkeit, sein Joch zu geben. Das leichte Joch. Für die kam er. Ich möchte zum Schluss noch herrliche Beobachtung mit euch teilen, die ich machen durfte in meinem Studium von den Versen. In der Parallelstelle von Lukas, wo Lukas von der Berufung von Matthäus, also von Levi, schreibt, nennt er Matthäus einen Zöllner. Also sagt, Jesus ging vorüber und sah Matthäus den Zöllner oder einen Zöllner. Aber bei der Aufzählung in Lukas Kapitel 6, bei der Aufzählung der Jünger, bei der Aufzählung der Apostel, lässt er diese Berufsbezeichnung weg. Genauso übrigens Markus. Bei der Berufung, also wo Markus in unserem Text schreibt er ja, da nennt er Matthäus einen Zöllner, saß am Zollhaus. Aber später, wo er die Jünger aufzählt, wo er die Apostel aufzählt, lässt er diese Berufsbezeichnung weg. Obwohl er bei der Berufung eben sagt, Matthäus der Zöllner. Warum lässt er die Berufsbezeichnung später weg? Warum lässt Lukas sie später weg? Weil Matthäus das nun nicht mehr ist. Er ist nun kein Zöllner mehr. Er ist nun kein Sünder mehr. Er ist nun ein Gerechter. Gerecht gesprochen vor Gott und von Gott. Aber wenn Matthäus selbst über sich schreibt, dann nennt er sich bei seiner Berufung Matthäus der Zöllner und später bei der Aufzählung der Jünger, Matthäus 10, Vers 2 bis 4, nennt er sich immer noch Matthäus der Zöllner. Er hat die Gnade nicht vergessen, die ihm vom Zollhaus in die Nachfolge berief. Er hat nicht vergessen, woher er herkommt. Er hat nicht vergessen, wer ihn gerufen hat. Er hat nicht vergessen, wer ihn gerechtfertigt, wer ihn gerettet hat, wer ihm seine Sünden vergeben hat. Das ist nicht sein. Er hat nicht vergessen, wer er ist, beziehungsweise wer er war. Liebe Gemeinde, unser Stand vor Gott gründet sich nun nicht mehr in unserem Tun, nicht mehr in unseren Werken, sondern allein in Christus und in dem, was er getan hat. Das ist das Evangelium. In unserer eigenen Sicht, in unserer, ich sag, eigenen Gerechtigkeit, in unserem eigenen Wandel, in unserer eigenen Sicht auf uns selbst sind wir schuldig, sind wir Sünder, sind wir verloren. Aber in der Sicht Gottes in Christus sind wir gerecht gesprochen. Und wir sind eben gleichzeitig gerecht und doch Sünder. Amen. Ich darf euch einladen, in die Stille zu gehen vor Gott und Gott zu danken. Gottes Wort und Gottes Evangelium verlangt eine Antwort. Und ihr dürft gerne, wenn ihr das auf dem Herzen habt, Gott antworten in der Stille, im Gebet, ihm zu danken für das, was er getan hat. Dass er gerade solche Leute, solche Sünder wie mich, dass er gerade die beruft und es gerne tut, zu seiner Verherrlichung und um uns Gnade zu schenken. Das ist das Evangelium und dank Gott dafür.